Frucht bringen. Das ist unsere Predigtreihe, die letzten Sonntag gestartet hat. Und dank dem Livestream konnte ich auch einiges davon sehen, was sich hier abgespielt hat, auch die sehr gute Predigt von Mario hören. Ich war letzten Sonntag bei den Tamilen im Gottesdienst. Der Stelle auch mal herzlichen Dank an die Techniker, die das alles so möglich machen, diese unscheinbaren Dienste so im Hintergrund. Vielen Dank für. Beamer und Licht und Tontechnik und Livestream und Übersetzung für oftmals unsere ukrainischen Geschwister, dass sie auch hier teilnehmen können und Synchronübersetzung haben. Auch da sehe ich wieder eine tolle Mitarbeiterin. Sie winkt aus der Übersetzungskabine. Frucht bringen. Ja, ich weiß nicht, was löst das so bei dir aus als gläubiger Mensch? Ich denke mal so, im Regelfall ist das so, ja, das will ich unbedingt. Ach, dazu bin ich doch da, dass ich Frucht bringe, oder? Und dann, meine ich, gibt es oft auch immer so ein bisschen Verwirrung. Was heißt denn das eigentlich? Heißt das jetzt, wie viele Menschen habe ich in meinem Leben zu Jesus geführt? Oder heißt das für Pastoren, wie viele Gemeindemitglieder habe ich denn? Oder wie viele Gottesdienstbesucher? Also woran messen wir denn eigentlich Frucht bringen? Ist das dasselbe wie Erfolg haben oder eben nicht? So, wie verhält sich das? So, wir lesen einen Text aus Johannes 15, der ganz viel von Frucht bringen spricht. Und wenn du denkst, Mensch, den Text habe ich doch erst vor einer Woche gehört. Genau, der Mario hat mit diesem Text nämlich seine Predigt beendet. Und das war mal so richtig die Vorlage hier für die Predigt heute. Johannes 15, die Verse 1 bis 11. Jesus hat das gesagt. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Er sagt zu seinen Jüngern, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Vers 6. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe. Gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Frucht bringen. Tja, Mario hat letzte Woche da eine Betonung gesetzt und die gefiel mir sehr gut, weil ich nämlich dieselbe Betonung setzen möchte. Frucht bringen im Neuen Testament, was Jesus so gesagt hat und was wir in den Briefen lesen, hat einen ganz großen Schwerpunkt. Und dieser Schwerpunkt heißt, ich möchte es mal so nennen, Liebe. Charakterentwicklung. Charakterentwicklung Richtung Liebe. Die Frucht des Geistes, vielen von uns ist das bekannt. Frucht des Geistes hat 9 Aspekte. Zuletzt wird auch die Liebe genannt, aber man kann auch sagen, eigentlich alle 9 Aspekte haben irgendwo mit Liebe zu tun. Wer geduldig mit anderen umgeht, handelt liebevoll, sanftmütig und was wir alles da so lesen. Wer Selbstdisziplin hat, Selbstbeherrschung, ist auch in der Lage, andere zu lieben. Viel mehr, als wer keine Selbstbeherrschung hat und nur immer an sich selbst denkt oder vielleicht sogar in Süchten gefangen ist. So das Fruchtbringen hat ganz viel mit Entwicklung zur Liebe hin zu tun. Jesus wurde ja auch mal gefragt, was ist denn jetzt so das wichtigste Gebot? Ja? Die Juden haben ja, glaube ich, 613 oder so Gebote im Alten Testament. Finden wir so viele Gebote. Und wie kann man das denn zusammenfassen? Jesus wurde das mal gefragt und die Antwort war Liebe. Die Betonung ist immer Liebe. Liebe Gott, liebe deinen Nächsten und liebe dich selbst. Das ist das Größte und Wichtigste. Glaube, Hoffnung und Liebe. Sehr zentral. Paulus hat das entfaltet im 1. Korinther 13. Da sagt er, das Größte aber ist die Liebe. Johannes, der dieses hier aufgeschrieben hat, schreibt in seinem Brief, Gott ist Liebe. Also das ist schon mal ganz, ganz stark als Überschrift zu nehmen, dass Fruchtbringen sehr wenig mit Zahlen zu tun hat. Ja, ich finde es gut, wenn Gemeinde wächst. Und ja, ich bin begeistert von großen Gemeinden. Da muss man überhaupt nichts rumnörgeln. Das ist gut so. Aber das Entscheidende sind nicht Zahlen im Reich Gottes. Das Entscheidende sind Menschen. Und zwischen Menschen ist das Entscheidende die Liebe. Und das ist etwas, was Jesus kultivieren will in unserem Leben. Er möchte, dass wir uns entwickeln von egoistischen Menschen zu liebevollen Menschen. Wenn wir uns ja auch anschauen, welche Strategie hat Jesus denn verfolgt, um diese Welt zu retten, dann ist es doch bemerkenswert, was er für eine Strategie angewandt hat. So, ich sag mal, wenn heute jemand überlegen würde und er hätte diesen Auftrag, den Jesus hatte, die Welt zu erobern, was würde man denn tun? Naja, man hätte die richtigen Botschaften und man würde sehen, dass man die möglichst viel verbreitet über Social Media, über Fernsehkanäle. Man würde versuchen, große Volksmengen zusammenzukriegen und diese Botschaft zu verbreiten. Man würde Bücher schreiben und gutes Marketing machen, dass diese Bücher sich groß verbreiten. Man würde an die Universitäten gehen und dort lehren. Und obwohl Jesus die technischen Möglichkeiten nicht hatte, hätte er aber das eine oder andere machen können und die Betonung setzen können. Ja, am Anfang seines Dienstes hat er auch große Volksmengen zusammengesammelt und hat gepredigt. Aber wenn wir uns mal anschauen, wie er die 3 Jahre gestaltet hat, die er auf Erden war, dann nahm das mit den großen Volksmengen immer mehr ab. Am Ende hat er keine großen Volksmengen mehr bedient oder zusammengerufen. Aber was hat er denn gemacht? Er war ja nicht untätig. Er hat sein Leben investiert in 12 Menschen. Er hat sein Leben investiert in 12 Menschen. Also ich muss sagen, der Glaube war groß, dass das die Welt retten wird. Dass das Evangelium verbreiten wird auf dem ganzen Globus. Aber genau das hat funktioniert. Warum? Weil er sich in 12 Menschen investiert hat mit einem Schwerpunkt. Ihren Charakter zu entwickeln und ihre Gottesbeziehung zu entwickeln. Darauf hat er alles gesetzt. Wenn du mal durchgehst, seine Lehren und was er seinen Jüngern so beigebracht hat, dann waren das fast alles Charakterthemen. Es ging fast alles um Liebe und Beziehungsfähigkeit. Es ging um die Liebe zu Gott. Er hat über die Liebe zu Gott gesprochen. Er hat sich da investiert. Er hat es vorgelebt durch die vielen Gebetszeiten, die er mit seinem himmlischen Vater verbracht hat. Er hat über die Liebe zu Gott gesprochen, er hat über die Liebe zu Menschen gesprochen. Er hat Gleichnisse gepredigt und wenn man das untersucht, was hat er gepredigt, dann hat er nicht irgendwie die 99 Tricks gepredigt, wie man große Mengen zusammenkriegt, sondern fast im Gegenteil. Er hat so klar und so deutlich über die Liebe zu Gott und zu Menschen gepredigt, dass es Punkte gab, wo die Menschen ihn verlassen haben. Aber auch dann hat er seine Strategie nicht geändert, sondern er hat weiter über Demut gepredigt. Er hat über Großzügigkeit gepredigt und Dankbarkeit. Er hat über Dienen gepredigt und hat es vorgelebt. Er hat eigentlich die knackigen Charakterthemen immer wieder betont. Wer ist der Größte? Er hat immer und immer wieder betont und Charakter gebaut und die Liebe betont. Und was ist das Ergebnis? Eine Riesenfrucht. Eine Riesenfrucht ist entstanden, weil Jesus betont Tiefgang. Er betont tiefe Beziehungen zu Gott und Liebesfähigkeit und Dienstfähigkeit gegenüber anderen Menschen. Du kannst es überprüfen. Schau dir an, welche Botschaften wir in den Evangelien finden. Du findest diese Themen, Geduld. Dann war ihm Echtheit so wichtig. Wie oft hat er die Scheinheiligen konfrontiert? Die Pharisäer und Schriftgelehrten. Er liebte auch diese Menschen, aber was er gar nicht haben konnte, war Scheinheiligkeit und Heuchelei. Weil er wusste, das erobert auf keinen Fall die Welt, sondern das bringt eine gewisse Religiosität hervor, aber nicht wahren Glauben und wahre Beziehung zum himmlischen Vater und untereinander, sondern Scheinheiligkeit und Heuchelei zerstört Beziehungen, zerstört sogar bei manchen Menschen den Glauben an Gott, weil sie sagen, oh, ich habe hinter die Kulissen geguckt und was sie da predigen, passt überhaupt nicht mit ihrem Leben überein. So, das waren die Themen. Er hat sich da investiert. Und diese 11, die dann übrig blieben, der eine hatte ja so ein Spezialprogramm, das wäre mal ein anderes Thema, der Judas. Aber bei 11 hat das ja richtig gut geklappt. Und diese 11 haben, wie es meine Apostelgeschichte heißt, den Erdkreis erregt. Sie haben die Welt auf den Kopf gestellt. Diese 11, sie waren so tief mit Gott verbunden und sie waren so liebes- und beziehungsfähig. Und sie haben das Evangelium nicht nur gepredigt, sie haben es auch vorgelebt. Und da und dort sind dann die Gemeinden und die Hauskirchen entstanden. Und sie haben sich multipliziert und multipliziert und multipliziert. Und das Geheimnis ist und bleibt dasselbe. Ich habe kürzlich gelesen, in China rechnet man im Moment so circa mit 8% Christen. Aber jetzt nicht Namenschristen. Das ist schwierig in China, ein Namenschrist zu sein. In China bist du Christ oder gar keiner. Aber in der Untergrundkirche sind circa 8% der Chinesen. Und es wächst immer weiter. Sie sind nicht in den Medien. Social Media müssen Sie auch sehr aufpassen. Wenn Sie sich treffen, lassen Sie oft Ihr Handy zu Hause. Warum? Weil das alles getrackt wird und überwacht wird und kontrolliert wird. Wenn Sie sich treffen in den Höhlen und da und dort und Ihre Versammlungen haben, zu denen Sie fleißig und eifrig gehen, weil Sie das brauchen, dass es Ihr Glaube gestärkt wird durch die Gemeinschaft. Und es wächst und wächst und wächst. Warum? Weil es echte Jesus-Nachfolger sind, die echte Probleme haben und echte Veränderungen durch Jesus erleben und das bezeugen und weitergeben. Und das ist ansteckend und das ist tief. Und so ist viel Frucht da. Nun lesen wir ja hier, wir könnten nochmal auf die erste Folie gehen. Jetzt lesen wir ja hier etwas vom Beschneiden und vom Reinigen. Und ich weiß nicht, da wird es einem immer so ein bisschen ungemütlich, ja, wenn man dieses Gleichnis hört und liest. Oh, wow, wow, meine Güte, das ist ein bisschen heftig. Aber wir müssen ja auch das ganze Wort mal an uns wirken lassen. Was heißt das denn eigentlich? Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Nimmt er weg. Und später heißt es, dass sie weggeworfen werden und ins Feuer kommen und verbrennen. Puh, das ist heftig. Ich sage euch, wie ich das verstehe. Als er das geredet hat und gepredigt hat zum ersten Mal, war er in Israel. Und er hat in vielen Gleichnissen auch die Pharisäer und Schriftgelehrten, das fromme Volk Israel, das berufen war und ist von Gott, das Volk Gottes zu sein. Und er hat sie immer wieder konfrontiert mit einem Punkt. Er hat ihnen das Angebot immer wieder gemacht, dass er der Messias ist. Und das haben manche angenommen und manche abgelehnt. Das passte bei vielen überhaupt nicht in ihre Vorstellung von Gott. Sie haben gedacht, Gott kommt und massiv mit Blitz und Donner die Römer alle platt machen, Volk Israel. Und nun kommt hier jemand, Bethlehem geboren, Sohn eines Zimmermanns, irgendwie unscheinbar. Und immer wieder macht Jesus das Angebot, öffnet eure Herzen, ich bin der Messias, auf den ihr schon so lange wartet, ich bin's. Und auch in diesem Gleichnis. Er sagt, ich bin der wahre Weinstock, mein Vater ist der Weingärtner. Ich glaube, dass er hier mit diesen Reben, die weggenommen werden und verbrennen, zuallererst mal die Juden einlädt, seiner Zeit, glaubt an mich, ich bin der Messias. Niemand will am letzten mein Vater im Himmel und ich, dass ihr verloren geht. Aber ihr seid schon verloren, wenn ihr nicht mich aufnehmt als Messias. Das ist nun mal der Plan Gottes. Da könnt ihr euch auf den Kopf stellen und es anders haben wollen. Das ist nicht in eurer Hand. Gott ist immer noch Gott. Gott hat es so geplant. Er hat seinen Sohn so gesandt. Das ist der Sohn Gottes. Und der Sohn Gottes ist der Herr der Welt. Und er bestimmt den Lauf der Geschichte. Und besser ist es, ihr arrangiert euch mit euch. Ihr glaubt an mich wie an den Vater. Und ihr werdet gerettet. Und ihr werdet eine Rebe sein, die am Weinstock ist. Und ihr werdet Frucht bringen. Das ist das Herz Gottes. Ich möchte es aber jetzt auch mal noch in unsere Zeit bringen und vor allen Dingen in unsere Gesellschaft hier. Die allermeisten von uns sind wahrscheinlich keine Juden. Was heißt das denn für uns? Und da möchte ich mal so diesen alten Begriff Namenschrist benutzen. Ich weiß nicht, ob ihr den noch so kennt, ob ihr den so benutzt, so die Namenschristen. Es gibt ja Menschen in unserer Kultur, die als Babys mit Wasser besprengt wurden und die denken, sie sind Christen und sie leben mit Jesus. Davon gibt es viele in unserer Kultur, auch durch das Missverständnis dieser Taufe, die nicht biblisch ist. Auch ich habe gedacht, ich bin ein Christ, als ich 15, 16, 17 Jahre alt war, weil ich katholisch getauft war als Baby. Ich hatte aber keine Beziehung zu Jesus. Ich war keine Rebe, die an ihm dran war. Ich war nicht am Weinstock, ich kannte Jesus null. Ich war kein Christ und hab's doch gedacht. Das Fatale war, dass ich dachte, als ich nach dem Sinn des Lebens suchte, da muss ich vielleicht mal nach Indien oder da muss ich mal gucken, Hinduismus, Buddhismus, so wo kriege ich denn eine Antwort, was der Sinn des Lebens ist? Und das Christentum war ja für mich schon Haken dran, weil ich dachte, ja, das ist es ja nicht, das kenne ich ja. Wie fatal. Ich kannte es nicht, weil ich Jesus nicht kannte. Christsein heißt eine Beziehung mit Jesus haben. Eine Beziehung mit Jesus, die lebendig ist. Das ist Christsein nach dem Neuen Testament. Du bist nicht Christ, weil du getauft bist. Wenn du eine lebendige Beziehung zu Jesus hast, dann bitte lass dich taufen in dieser Reihenfolge. Das Neue Testament kennt nichts anderes. Eine Verirrung der Kirchengeschichte. Eines meiner Lieblingsthemen, gehe ich jetzt nicht rein, aber über die Taufe können wir gerne mal hier fechten, ja? Habe ich denn jetzt gerade allen den Glauben abgesprochen, die als Babys getauft wurden? Nein, habe ich gar nicht. Sind auch keine Christen zweiter Klasse oder all so ein Blödsinn, das habe ich nicht gesagt. Da gibt es sehr wohl sehr ernsthafte Christen, wo Gott einfach in seiner Geduld das auch so stehen lässt. Ich bin nicht Gott, Gott sei Dank bin ich nicht Gott. So, darum geht's gar nicht. Aber wenn du heute hier bist und wenn du eine lebendige Beziehung zu Jesus hast und du hast dich noch nicht taufen lassen, nachdem du diese lebendige Beziehung mit Jesus aufgebaut hast, dann lade ich dich herzlich ein. Lese das Neue Testament und dann lass dich taufen oder diskutier nochmal mit mir. Das ist meine tiefe Überzeugung, dass die Bibel nur diese Reihenfolge kennt. Also, Namenschristentum ist sehr gefährlich. Ich selbst gehörte zu diesen extrem gefährdeten Menschen. Gottes Gnade hat mich erreicht. Durch eine Mitschülerin und sie hat mir von Jesus erzählt. Gott sei Dank bin ich nicht nach Indien gereist, bin ich später mal. Nach Indien reisen ist ja was Tolles, aber eben ich habe dann wirklich Jesus gefunden und bin Gott sei Dank nicht irgendwo bei Hare Krishna oder wem auch immer gelandet. So, Namenschristentum ist gefährlich und ich vermute mal, dass diese Reben, die eigentlich, die denken, ich gehöre doch zu Jesus, aber sie haben keine Beziehung zu Jesus. Nein, sie sind Reben, die dann brennen, die weggenommen werden. Also sie sind ja eigentlich gar nicht verbunden mit Jesus, sie glauben das ja nur. Wie schlimm ist das? Und was ist das Brennen hier? Tja, ist noch nicht lange her, da wäre es ganz einfach zu sagen, das ist die Hölle, oder? Da reden wir aber nicht mehr gerne von, ne? Ich möchte es mal so sagen, weil die Hölle wurde ja auch missbraucht von Christen. In dem Sinne, als dass man einen jähzornigen, wütenden, cholerischen Gott malte, der sagte so, wenn du nicht auf mich hörst, dann wirst du in die Hölle. Das ist aber nicht das Wesen Gottes. Aber habe ich gerade gesagt, dann gibt es das gar nicht. Nein, das habe ich nicht gesagt. Leider gibt es das wirklich. Aber die Hölle ist der traurige Ort am Ende der Zeit, wo alle Menschen hinkommen, die einfach keine Verbindung zu Jesus haben und auch keine wollen. Ja, so wird es am Ende der Zeit sein. Das Gericht Gottes kommt und es wird Menschen geben, die sind ewig verloren. Sie werden an diesem Ort sein, an dem Ort der Bedeutungslosigkeit, an dem Ort der Dunkelheit. Warum? Weil Gott ist Licht und da ist dann kein Licht mehr. Es gibt diesen Ort am Ende der Zeit. Deswegen wirbt Jesus ja und Gott der Vater wirbt und er lädt ein und es schmerzt ihn mehr als alle Menschen, die traurig sind um ihre Angehörigen, weil sie keine Beziehung zu Jesus haben. Das alles Entscheidende für jeden Menschen ist die Beziehung zu Jesus, weil er ist der einzige Retter. Und das Kreuz ist nun mal Gottes Plan so gewesen. Wenn du sagst, das will ich nicht, gefährlich. Es ist sehr gefährlich. Weil deine Seele wird hinabsinken in Bedeutungslosigkeit, in Qual, in Dunkelheit. Davon spricht die Bibel. Nenn es Hölle. Davon spricht die Bibel. Es gibt diesen Ort. Deswegen ist es so wichtig, dass wir Zeugen von Jesus sind. Dass wir das bezeugen, dass wir einfach nur sagen, ich kenne Jesus. Ich bin ein Mensch, ich habe viele Fehler. Wir müssen doch gar nicht sagen, wir wären die Besten. Aber ja, ich kenne Jesus, er hat mich gerettet, er hat mir den Sinn des Lebens gegeben, er hat mir Kraft gegeben, er hat mir geholfen, ich habe gebetet, er hat mir geholfen. Wir müssen das mal wieder ein bisschen mehr unter die Leute bringen, glaube ich. Die Ratlosigkeit nimmt doch so zu. Ja, es gibt Menschen, die hinabsinken in die Bedeutungslosigkeit, weil sie nicht verbunden sind mit Jesus. Das ist alles, worauf es ankommt. Das Wegnehmen. Ja, und dann spricht er vom Reinigen. Das Reinigen. Ich weiß nicht, haben wir hier einen Weinbauer unter uns? Jemand, der da richtig Ahnung hat? Dann kannst du mir nachher beim Kaffee mal einiges erzählen. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, auch für diese Predigt, aber das ist natürlich nicht die Wissenschaft, die ich studiert habe. Aber wenn man wirklich guten Wein anbauen will, wenn man eine gute Traubenernte haben will, dann ist es harte Arbeit. Ja, manche denken ja, ach, Weinbauer, das ist ja cool, muss einfach ein bisschen säen und dann wächst das alles schon so, ne? Nein. So ein Weinstock und die Reben ist richtig Arbeit. Warum? Ja, weil da zum Beispiel manche Blätter wachsen und manche Blätter verwelken und dann sind die im Weg und dann kommt die Sonne da nicht richtig hin und dann sind an so einer Rebe auch mal zwischendurch ein paar faule Früchte, die muss man halt wegnehmen, also muss das ständig pflegen und eben reinigen und davon spricht Jesus. Also wenn wir gläubig sind, wenn wir Jesus nachfolgen, dann werden wir gereinigt von ihm. Und das ist gnädig von ihm, aber manchmal geschieht es auch gerade durch Krisen. Es ist interessant, dass das Wort, was wir hier im Griechischen im Grundtext haben, kateiro, das Wort für reinigen, daraus hat sich später der Begriff Katharsis entwickelt. Und Katharsis meint das Leiden durch das Menschengehen und durch das sie geläutert werden. Das ist genau das, was Jesus hier benutzt. Wenn wir durch Krisen gehen, durch schwere Zeiten, dann denken wir oft, Gott, warum und was soll das? Also ich bin auf jeden Fall so, ich bin da ganz, gar nicht gut, wenn ich durch Krisen gehe. Ja, Gott, du bist doch Liebe, was soll das? Oh, Schmerzen, aua. Ich bin da gar nicht gut. Aber ich habe mit der Zeit gelernt, dass Gott Krisen zulässt. Unter anderem deswegen, weil er mich reinigt, weil er mich läutert, weil er bestimmte Dinge von mir wegnimmt, ein paar faule Früchte wegnimmt. So Egoismus zum Beispiel oder Hochmut, Stolz, Selbstbezogenheit. Da hat er bei mir schon ein paar Sachen weggenommen, aber es ist leider auch immer noch viel Arbeit bei mir. So davon spricht Jesus. Wenn du durch eine Krise gehst, wenn du übersehen wirst, wenn man dich nicht ehrt, wie du denkst, wenn dein Partner sich scheiden lässt, wenn dein Partner nicht mehr mit in die Gemeinde kommt, Ehebruch, Krankheiten, den Arbeitsplatz verlieren. Es gibt so viele Dinge, die wirklich schmerzhaft sind. Und wisst ihr was? Gott leidet mit uns. Der Heilige Geist ist dann unser Trost. Aber es werden auch Dinge gereinigt von uns. Das merken wir meist erst in der Rückschau. Mittendrin merken wir das nicht, da ist es einfach nur furchtbar. Aber Gott lässt so etwas zu, um uns zu reinigen, damit wir mehr Frucht bringen. Ich sagte ja schon, Frucht bringen hat viel mit Liebe zu tun. Und es gibt immer wieder diese Zeugnisse von Menschen, die durch schwere Zeiten gegangen sind, die gesagt haben, das Schwere will ich nicht mehr, aber um das Ergebnis bin ich doch froh. Ich bin irgendwo ein liebevollerer Mensch geworden oder auch ein gläubigerer Mensch geworden. Es ist ein Paradoxon, dass Menschen, die durch schweres Leid gehen, dass ihr Glaube zu Gott hinterher oft, nicht immer, oft tiefer ist. Das ist ein Paradox. Aber das sind einfach geheimnisvolle Wege Gottes mit uns Menschen, um uns zu reinigen, um uns fruchtbarer zu machen. Es gibt auch das Reinigen von toten Blättern, darüber habe ich auch nochmal nachgedacht. So Feigenblätter. Durch das Reinigen, wenn wir durch so Krisen gehen, wenn wir auf einmal merken, boah, so heilig bin ich ja gar nicht und so gläubig bin ich ja gar nicht, ich habe ja auch mal Zweifel, dann ist eine Riesenchance, dass wir die Vaterliebe Gottes mehr kennenlernen und dass wir wirklich Gott vertrauen und nicht mehr uns selbst. Adam und Eva, was haben sie gemacht, als sie gesündigt haben? Sie haben gedacht, wir sind ja nackt. Waren sie vorher auch schon, war aber kein Problem. Warum nicht? Weil Gott ist Liebe, sie waren nackt, sie wussten, Gott liebt sie, es war alles gar kein Problem. Auf einmal war die Beziehung zu Gott gestört. Sie entwickelten Angst vor Gott. Nicht, weil Gott so furchtbar ist, aber weil sie Angst entwickelten. Sie haben ja auch einen Fehler gemacht. Sie begannen sich zu schämen. Und dann haben sie sich bedeckt mit Blättern. Gott möchte, dass wir tief in der Vaterliebe Gottes wachsen und dass wir uns vor Gott nicht schämen und dass wir uns nicht selber anstrengen, uns vor Gott schick zu machen. Ich weiß ja nicht, ob das so war, so Adam und Eva, so, was sollen wir machen? Oh, da sind große Blätter, okay, Feigenblätter. Oh Gott, es war zerbrochen, die Beziehung zu Gott war zerbrochen. Aber wenn unsere Beziehung zu Gott tief ist und wir glauben, dass Gott uns liebt, dann geht die Scham weg vor Gott. Und dann müssen wir uns nicht selber schön machen, können wir sowieso nicht. Versuchen wir aber immer wieder, zum Beispiel durch Religiosität. Religiosität ist auch so etwas, wovon der Heilige Geist uns reinigt. Das sind auch so Blätter am Weinstock, die sind eigentlich tot, aber die nehmen das Licht weg und lassen nicht Frucht bringen. Bleibt in meiner Liebe, bleibt in mir und bleibt in meiner Liebe. Bleibt in der Liebe des Vaters, so wie ich in der Liebe des Vaters bin, haben wir gerade gelesen. So Jesus reinigt auch von diesen faulen Früchten, wo wir selber vor Gott meinen, Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie dieser. Okay? Und der, wo Jesus sagte, der hat richtig gebetet, der hat gebetet, Gott, erbarme dich meiner. Ich brauche dich, du bist meine Hilfe. Also die ganze Scheinheiligkeit und Heuchelei, die hat Jesus attackiert. Und auch das sind faule Früchte und tote Blätter, die es auch unter uns Christen gibt. Jesus hat 11-mal vom Bleiben gesprochen in dem Text, den ich gerade vorgelesen habe. 11-mal vom Bleiben. Da werde ich nächste Woche weitermachen. Ich möchte nur heute noch mal festhalten, er hat von der Liebe des Vaters gesprochen. Bleibt in der Liebe des Vaters. Er hat von der Freude gesprochen. Bleibt in meiner Freude. Kultiviert das. Bleibt in meinen Worten. Bleibt in mir. So, in Jesus bleiben hat mit Freude zu tun, mit Dankbarkeit, mit Hoffnung, mit seinen Worten, mit der Liebe zum Vater. So die Christen, die mürrisch sind und undankbar und andere kritisieren und wieder kritisieren, sind nicht unbedingt die geistlichsten Christen, auch wenn sie noch so schön sich darstellen können. Wahre Geistlichkeit, Wahre Fruchtbarkeit hat mit dem Wesen Jesu zu tun, mit dem Wesen Gottes zu tun. Und davon spricht Jesus, wenn er von der Liebe zum Vater spricht und von der Freude. Das ist Kennzeichen von wahrer Geistlichkeit und von geistlicher Fruchtbarkeit. Dazu dann, wie gesagt, nächste Woche mehr. Danke für das Bild, genau das wollte ich jetzt haben. Genau. Und wir hatten da noch so ein Zitat, habt ihr es eben gesehen oder gelesen? Oder kommt das, genau, das nee, kannst du wieder wegblenden, machen wir mal die Trauben, weil da gehen wir nächste Woche rein, ganz spannend, über das Bleiben. Da werden wir nächste Woche nochmal genauer nachdenken. Aber jetzt möchte ich einfach schließen mit Gebet und deswegen diese Folie. Ich weiß ja nicht, was ist der Punkt, den Gott heute bei dir angesprochen hat. Genau, das Lobpreisteam kann gern schon mal auf die Bühne kommen. So, was hat dich angesprochen? Bist du am Weinstock? Das ist die wichtigste Frage. Hast du eine lebendige Beziehung zu Jesus? Hast du irgendwo noch so ein paar tote Blätter oder ein paar faulige Früchte? Dann erlaube doch jetzt dem Heiligen Geist, dass er an dir wirkt, weil es ist sein Werk, dich schöner, liebevoller und fruchtbarer zu machen. Amen. Ich würde gerne noch beten. Herr Jesus, du hast alles getan, dass wir an dich glauben können. Und wir, die wir hier heute sind und eine lebendige Beziehung mit dir haben, wir möchten dir von ganzem Herzen dafür danken. Denn das haben wir uns nicht ausgedacht, das haben wir auch nicht geschafft. Du hast uns erwählt, nicht wir dich. Du hast uns in Verbindung mit dich selbst gebracht und wir wollen heute Morgen auch Vergebung bitten, dass wir das so oft überwuchern lassen von allen möglichen Dingen, die höchstens zweitwichtig sind. Geist Gottes, komm und hilf uns, dass wir in der Woche, die vor uns liegt, uns Zeit nehmen mit Jesus, dem wahren Weinstock. Und Herr Jesus, mach uns mutig, dass wir in unserem Land, in unserer Gesellschaft, wo so viele Menschen dich nicht kennen, keine Beziehung haben mit dir, gebrauche uns doch, Herr. Und tu du die Herzen auf von den Menschen, weil das können wir nicht. Herr Jesus, wir wollen ihnen nicht die Bibel auf den Kopf hauen, das bringt ja nichts. Wir wollen sie nicht zwingen und manipulieren. Aber wir wollen doch weitersagen, dass wir dich kennen und dass du wunderbar bist. Aber bitte tu du die Herzen auf der Menschen. Dass dein Wort auf guten Boden fällt, Frucht bringt. Es geht nicht um uns, es geht nicht um unsere Zahlen hier. Es geht nicht um unsere Ehre, es geht doch darum, Jesus, dass die Menschen, die du retten willst, für die du am Kreuz gestorben bist, dass sie es auch hören und dass sie hineinkommen in das, was wir schon erleben dürfen. Deine wunderbare Liebe, deine Geduld mit uns, deine Freude, deine Hoffnung inmitten dieser chaotischen Welt. Danke, Jesus. Wir feiern dich, Jesus. Und wir wollen die Beziehung zu dir pflegen. Das ist das A und O. Danke, dass du uns dabei hilfst. Amen.